Hier ist Marketing mit Senf. Der Podcast mit Biss statt Blabla. Wir können es nicht lassen, unseren Senf dazuzugeben. Wir sind Jenny,
Lisa
und Sandra.
Drei Frauen vom Fach mit Meinung und 50 plus Jahren Marketingerfahrung. Ja, hallo wieder zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass wir uns alle gesund und munter wieder eingefunden haben. Letzte Woche, beziehungsweise letzte Folge, haben wir ja über Angebote sehr ausführlich gesprochen und sind direkt auf die nächste Themenidee gekommen. Dieses Mal reden wir über Dinge, die nach dem Angebot folgen, irgendwann. Rechnungen, Stundensätze, Paketpreise, vielleicht auch Mahnungen, solche Themen. Darüber sprechen wir heute. Hallo Lisa und Sandra.
Hello again.
Hello.
Ja, ich meine, so Sachen wie Stundensätze, Paketpreise und so, die kommen vielleicht auch schon im Angebot. Aber da sind wir ja letztes Mal nicht ganz so tief reingegangen. Drum passt es eigentlich ganz gut in diese Folge. Und ja, wir haben ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer gegenseitig up-to-date halten, wenn es da irgendwelche Problemchen mit Rechnungen gibt oder Angeboten oder Mahnungen. Also nicht, dass wir Mahnungen bekommen, sondern dass wir vielleicht manchmal welche schreiben müssen. Und dieses Thema können wir ja heute ein bisschen öffentlicher breitreden.
Klar, dafür machen wir die ganze Arbeit. Rechnungen schreiben ist der Lohn unserer Arbeit. Und komischerweise, alle Solo-Selbstständigen, die ich kenne, schieben das gerne vor sich her. Ach, ich müsste noch Rechnungen schreiben. Dabei gibt es keine Kohle ohne Rechnung. Ne? Eigentlich also, doof, was wir da machen.
Ich muss mal kurz einwerfen, ich muss noch Rechnungen schreiben.
Und ich liebe Rechnungen schreiben. Ich weiß nicht, was du hast.
Ja, ich finde es immer, also es ist eine gewisse Hemmschwelle beim Rechnungen schreiben. Klar, du hast die Leistung oft schon erbracht. Also wenn ich jetzt monatlich meine Rechnungen schreibe, aber dann wieder alles zusammensuchen, was ja eigentlich auch nichts Schweres ist, aber es ist irgendwie, für mich ist das innerlich eine Hemmschwelle, Rechnungen zu schreiben. Das fühlt sich so total schwer an.
Aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe, glaube ich, die Hemmschwelle nur, wenn es so komplizierte Dinge sind wie, ich habe 1 Milliarde kleine Teile, die in diese Rechnung müssen und da muss ich jetzt Zeiten zusammensuchen, also wenn es wirklich nach Zeit gerechnet wird und nicht nach Paketpreis und gucken, welcher Job am besten noch welche Nummer hat und wie viel Zeit dann auf diese Nummer und aber ich meine, also wir machen den Bums jetzt alle schon seit ein paar Jahren. Warum ist das immer noch so? Also zumindest bei 2/3 von uns, weil wir sollten es doch langsam wissen und wir sollten uns doch jetzt irgendwie ein System zurechtgelegt haben, wie es halt einfacher geht.
Ja, vielleicht wäre es einfacher, wenn jemand anders die Rechnung schreiben würde, weil dann würde derjenige einfach nur die Zeiten raussuchen und eine Rechnung schreiben, so emotionslos. Aber bei mir hat das irgendwie immer was mit Emotionen zu tun.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das auch, zumindest diesen kleinen Zucker. Darf ich das jetzt? Ich frage auch ganz oft, darf ich das jetzt abrechnen, weil oft gar nicht klar ist, weil das Projekt an sich noch nicht fertig ist, nur mein Teil eben erledigt ist. Mir geht es ähnlich. Also eigentlich total bekloppt, weil wir haben ja Arbeit erbracht und Leistung erbracht und im Normalfall auch gute Leistung, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Warum sollen wir dann dafür nicht entlohnt werden? Aber trotzdem ist es so ein, ich halte die Hand auf, ich will jetzt Geld haben.
Aber ist es nicht auch dann am Ende vielleicht eine Frage des Tools und der Umsetzung? Also weil ich muss sagen, seit ich das richtige Tool für mich habe, also vorher hatte ich ein anderes, damit ging es eigentlich auch gut, was Rechnungsschreiben angeht, aber auch jetzt mit dem neuen Setup, was ich quasi habe, ich finde das so einfach eigentlich, Rechnungen zu schreiben. Da gibt es nichts mit, ich muss jetzt suchen oder so, weil wenn ich was mit Stunden abrechne, habe ich die eh getrackt, dann sehe ich die ja direkt. Oder wenn ich zum Beispiel vorher schon Kostenvoranschlag geschrieben habe oder eine Anzahlung erhalten habe oder so, dann weiß der Kunde ja auch im Grunde schon, was auf ihn zukommt. Und dann gibt's ja eigentlich diese Barriere gar nicht, weil im Grunde genommen, du willst ja nur dein Geld haben und der Kunde weiß ja sogar schon, was er bezahlen muss. Also warum fällt einem das dann trotzdem manchmal schwer?
Ich weiß es nicht. Also natürlich fällt es mir auch schwer, wenn ich irgendwie monatlich abrechne und denke, ich sollte jetzt abrechnen, aber dieser eine Task ist noch offen. Natürlich könnte ich den nächsten, aber für meinen inneren Seelenfrieden möchte ich dann immer die Tasks auch fertig geschlossen haben. Dann ist das so ein Hände-Ei-Problem. Da muss ich erst diesen Task voll fertig machen, dass ich abrechnen kann. Und dann rechne ich nicht ab. Und dann mache ich den Task erst im nächsten Monat und rechne dann alles zusammen im nächsten Monat ab. Also es ist manchmal richtig schwierig bei diesen monatlichen Abrechnungen, nicht wegen Tracking oder wegen Tool. Das geht super leicht. Auch die Stunden, die kann ich super aus meinem Clockodo rausziehen, habe da meinen Stundenzettel, kann den anhängen. Das ist alles gar kein Thema. Aber ich glaube, das ist der innere Kampf gegen mich selber.
Ja, vermutlich. Und oft ist es ja auch überhaupt nicht so kompliziert, wie sich es vorher anfühlt. Ich kenne das total gut. Also klar, ich tracke auch. Ich habe ein anderes. Ich habe nicht das Clockodo. Ich habe ein anderes System. Trotzdem ist es easy. Und seit mir Lisa gezeigt hat, dass ich das auch umstellen kann von, wie war das? Von 6 Stunden, 25 Minuten auf Dezimal, also auf Kommastellen, ist es auch für die Rechnung wieder einfacher. Oh mein Gott, so Kleinigkeiten, die es aber so kompliziert gemacht haben. Was sind 6 Stunden und 17 Minuten in Dezimal? Ja, keine Ahnung.
Das habe ich gerade auch immer noch das Problem und rechne das dann immer
auf. Kann man sie bestimmt irgendwo umstellen.
Ich wollte gerade sagen, also musst du mal genau gucken, ich konnte es umstellen, zum Glück. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Ja. Aber es ist halt trotzdem, gerade eben, wenn es eben viele Kleinigkeiten sind, ist es einfach, ich muss jedes Mal in das Tool, muss gucken, wie viel Zeit habe ich für genau diese Task gebraucht und dann kann ich in der Rechnung halt 25 Positionen aufführen, die, also nicht so viele, aber ach, ja, ich, ja.
Ja, oder gestern hatte ich das wieder, da habe ich eine Rechnung gestellt und dachte so, diesen Monat sind aber brutal viele Stunden zusammengekommen. Mal gucken, was der Kunde dazu sagt. Spoiler, er hat anstandslos direkt bezahlt, also per Echtzeitüberweisung. 3 Stunden später war das Geld da. Aber man macht sich dann halt schon Gedanken und denkt so, oh, das ist jetzt aber mehr, als ich gedacht hatte, weil jetzt mit Mitarbeitern, die arbeiten manchmal dann so ein bisschen an mir vorbei, die kriegen was in ihr eigenes Postfach, die arbeiten es einfach ab und ich ordne es nachher noch zu und dann denke ich mir manchmal schon, okay, wie ist denn jetzt das passiert? Aber im Stundenzettel sieht man ja dann auch, wo die Zeit reingeflossen ist. Macht ihr, wenn ihr was auf Stunden abrechnet, auch immer den Stundenzettel dazu?
Nein.
Nein.
Bin ich die Einzige?
Ja. Ich denke, von uns dreien auf jeden Fall.
Also meine Kunden vertrauen mir da eigentlich und bis jetzt hat das nie jemand angefragt. Wenn das aber jemand anfragen würde, könnte ich es natürlich ausgeben. Aber ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, wie die Leute generell ticken. Also die wissen ja in den meisten Fällen, was man geleistet hat und sind ja auch hoffentlich zufrieden. Und dann ist es, glaube ich, auch okay. Oder man ist zu günstig und deswegen sagen die nichts, keine Ahnung.
Also da kommt jetzt, okay, dann machen wir jetzt das Fass direkt auf. Da kommt das große Fass mit dem Titel Stundensatz und Stunden und Abrechnung nach Projekt oder nach Stundensatz. Ich mag einfach nicht, und ich hatte gerade erst heute Morgen wieder die einhellige Meinung mit einem Kollegen. Ich arbeite in diesem Job seit 29 Jahren. Wenn ich ein Projekt schneller fertigstelle und ich lasse mich nach Stunden bezahlen, dann kriege ich weniger Geld dafür, dass ich mehr Erfahrungen habe und schneller war. Das finde ich einfach so derartig unverschämt und unlogisch, dass ich das komplett abgeschafft habe. Auf meinen Angeboten stehen nie Stunden, auf meinen Rechnungen stehen nie Stunden, es sei denn, es wird explizit nachgefragt und es geht wirklich drum, okay, arbeite einfach für uns und dann müssen wir gucken, wie viele Stunden zusammengekommen sind. Ja, logischerweise, dann kann man das natürlich nachvollziehen. Das heißt aber auch, ich hänge sowas nicht an, weil ich da einfach nicht gewillt bin, diese Transparenz weiterzugeben, weil vielleicht stehen dann da 5 Stunden für eine Task, die ich dann erklären müsste, warum die so lange gedauert hat. Oder es stehen auf, weiß ich nicht, einer Idee, einem Namen, 1/4 Stunde. Und dann feiern die es und sagen, oh, das war aber günstig. Und ich sage, nein. Und da sind wir bei diesem Spruch, von dem ich immer noch nicht weiß, wo er eigentlich herkommt. Du bezahlst nicht die 1/4 Stunde, die ich jetzt gearbeitet habe, sondern du bezahlst die 29 Jahre, die mir erlauben, diese Task in 1/4 Stunde fertig zu kriegen. Und da wird es dann irgendwann echt schwierig.
Das verstehe ich bei kreativen Sachen, aber wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, kannst du mal kurz diese Sachen auf der Website ändern, dann kann ich ihm nicht irgendwas abrechnen.
Ja, das ist bei mir auch so. Also ich habe tatsächlich sehr viele Kunden, wo vieles über Stundensatz läuft. einfach weil es transparenter ist auch für die Kunden. Die können dann nach ein paar Projekten besser einschätzen, was sie zum Beispiel für einen Flyer grob einplanen müssen oder sehen dann direkt, ah, guck mal, damals für den und den Flyer, der 2 Seiten hatte, haben wir ungefähr das bezahlt. Der Flyer, der jetzt 4 Seiten hat, wird wahrscheinlich das Doppelte kosten, plus minus. Und es ist für mich auch einfacher, weil ich kann nicht jedes Projekt so perfekt vorher kalkulieren. Ich kann denen natürlich auch grob sagen, was es ungefähr kosten wird aus meinen Erfahrungswerten. Aber dann kommen wir wieder zu den 1000 Ausnahmen. Kunde hat doch mehr Korrekturen, als man meinte, oder man wirft doch nochmal alles um. Da musst du so viele Eventualitäten mit einkalkulieren, dass das quasi den kalkulierten Preis gefühlt auch in die Höhe treibt. Und dann ist es halt auch wieder schwierig für mich zu verargumentieren. Also ich finde es dann auch irgendwie schwieriger teilweise manche Projekte. Außer Logo, Maskottchen und so ganze Branddesigns, da mache ich auch Pakete. Aber bei so Sachen wie Flyer, Visitenkarten, Briefpapier, das sind so Kleinigkeiten, die mache ich voll oft einfach auf Stundenbasis. Und du kannst es ja so ein bisschen dahin entgegensteuern, dass du halt den Stundensatz auch mit deiner Erfahrung und mit den Jahren vielleicht auch einfach mal erhöhst, um so ein bisschen wenigstens diesem Erfahrungspunkt entgegenzuwirken.
Ja, wobei, da müsste ich so hochgehen, das ist dann irgendwann nicht mehr. Also das,
ja, gut,
das fällt irgendwann nicht mehr. Ja, ich verstehe das schon und ich finde es dann auch zum Beispiel viel besser zu sagen, okay, wir machen einen Container, wir machen, weiß ich nicht, 4 Stunden im Monat und dann weiß der Kunde, die Kundin, okay, diese 4 Stunden bezahle ich und ich gucke dann, was schaffe ich in den 4 Stunden und klar ist es dann irgendwann auch eine Vertrauensbasis und ich muss jetzt nicht haarklein, also da habe ich 10 Minuten drüber nachgedacht, wie wir vielleicht, ne? Aber das ist wirklich, das stimmt schon, der Unterschied zwischen, das ist die kreative Arbeit, die in meinem Kopf stattfindet oder beim Spazierengehen, das rechne ich dann nicht ab, trotzdem ist es ja, ja, passiert, ne? Ja. Versus, ich mache wirklich etwas Technisches, was dann nicht im Kopf, also auch im Kopf stattfindet, um Gottes Willen, aber halt dann klare Task ist, die sich zeitlich tracken lässt.
Wie ist das, wenn ihr Stunden habt und abrechnet und das sind zum Beispiel 10 Minuten? Rechnet ihr dann 10 Minuten oder rechnet ihr aufgerundet Viertelstunde? Das machen ja richtig viele.
Nee.
10 Minuten.
Ich rechne das ab, was angefallen ist, weil das
mache ich auch.
Also das finde ich ganz gruselig. Das ist wie im Parkhaus. Die angefangene Stunde, oh nein, du bist 1 Minute drüber, jetzt bezahlst du 1 Stunde. Warum?
Ja.
Also das wiederum, nein, gar nicht, weil ich kann danach noch 59 Minuten für jemand anderes arbeiten. Das erschließt sich mir überhaupt nicht.
Mm.
Ja, und ich werbe halt damit ich auch offiziell zeige, was ich gemacht habe. Also gerade bei so SEO-Retainer, jemand bucht 6 Stunden im Monat, dann weiß der, okay, 6 Stunden sind der Deckel. Wenn ich bloß 5 Stunden brauche, rechne ich auch bloß 5 Stunden ab. Weil wieso sollte ich dann 6 Stunden ab? Also ich habe einfach ein Stundenkontingent, mit dem ich mich bewegen kann und mal das weniger, mal das mehr und dann im Summe sind wir wieder beim Gleichen. Und dann sieht man halt auch ganz genau, woran ich wie lange war. Ich habe da ja nichts zu verborgen. Das Problem ist, dass viele meiner Mitstreiter halt irgendwie so eine Blackbox-SEO machen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Die haben einen Retainer, du zahlst, keine Ahnung, 800 Euro im Monat und dann wird SEO gemacht. Und wenn ich dann den Kunden frage, ja, und was hat mein Vorreiter gemacht an SEO? Naja, ich habe dem halt 800 Euro bezahlt und er hat SEO gemacht und hat mir Reports geschickt. Und da weiß ich einfach, dass bei der Zielgruppe das mittlerweile sehr sauer aufstößt, dass die das gar nicht verstanden können, dass SEO auch einen schlechten Ruf deswegen bekommen hat und darum finde ich das wichtig, dann auch zu zeigen. Ich meine, ich habe da ja nichts zu verborgen, wenn ich stundenweise arbeite. Aber wenn ich jetzt ein Audit mache, dann rechne ich das auch als Pauschale ab und kalkuliere das als Pauschale, weil ich das gar nicht so kleinteilig und mit den Tools, wo ich alle dafür brauche und so, ich kann das einfach nicht gut auf Stundenbasis abrechnen und da lohnt es sich auch eine Pauschale zu machen. Und bei einer Webseite biete ich beides an, entweder auf Stundenbasis. Dann tracke ich einfach nur die Stunden und schicke denen die Stundenzettel am Ende vom Monat durch. Oder die entscheiden sich für die Pauschale, müssen dann halt damit leben.
Genau, das ist dann irgendwann auch eine Entscheidung, die habe ich auch schon mal angeboten, habe ich gesagt, das können wir machen, wie ihr das gerne möchtet. Entscheidet euch und dann kann das für alle Seiten gut oder schlecht sein. Da steckst du dann nicht drin.
Ja, da hatte ich doch auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge das Beispiel genannt mit dem Logo. Das ist schon Jahre her, wo die Person meinte, oh, ein Logo, das ist aber teuer, können wir nicht auf Stundenbasis rechnen? Und ich so, ja klar, können wir, aber so wie ich das kalkuliert habe, ist das in den meisten Fällen eigentlich schon echt fair. Ja, egal, ich will das auf Stunden, vielleicht geht's ja doch schneller oder so. Und am Ende wurde es teurer.
Ja.
So, ja, sorry, die Preise, die man da aufruft und die man kalkuliert, die sind nicht einfach vom Himmel gefallen, die hat man sich schon gründlich überlegt.
Ja. Ja, richtig. Ja. Und ich finde, man kann ja dann schon auch kalkulieren. Ich nehme dazu Excel-Tabellen gern oder auch zum Beispiel eine SEO-Beratungsstunde. Die habe ich mir auch kalkuliert. Da stehen 160 Euro pro Beratungsstunde dran auf meiner Website. Und dann kommen schon manchmal Leute und sagen, boah, du kriegst 160 Euro in der Stunde. Aber dass ich davor auch noch ein bisschen Vorbereitung, dass ich danach noch ein bisschen Nachbereitung habe. Wenn man es so berechnet, ist das wieder spottgünstig. Aber das checken die Leute dann manchmal nicht. Und drum, natürlich können Preise oder Stundenpreise auch abschrecken. Und in dem Fall ist es kein Stundenpreis, sondern ich kommuniziere das ja auch klar, dass das halt eine Kalkulation ist. Und wenn man die nicht möchte, ich hatte bisher noch keine wollende Beratungsstunde mit richtigen Stundenpreisen, aber da bin ich mir sicher, dass man teurer wegkommt.
Ich mag die Diskussion einfach nicht. Das ist die erste Frage, die ich immer, wirklich immer, immer noch dieses Jahr, genauso wie damals 2010, als ich angefangen habe, gestellt bekomme. Wie ist denn dein Stundensatz? Und jedes Mal erzähle ich die gleiche Geschichte und eben das mit dem, warum sollte ich weniger Geld verdienen, wenn ich da, bla, bla, bla. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll, was ist das für eine Frage? Die können es doch eh nicht einschätzen. Was bedeutet das, wenn ich sage, mein Stundensatz ist 120 Euro? Was bedeutet das für die? Nix, außer dass sie sagen, okay, aber wenn ich, weiß ich nicht, wirklich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wenn ich zum Friseur gehe, dann zahle ich in der Stunde auch nur 30, keine Ahnung. Das ist einfach, ich mag das nicht. Ich mag einfach nicht genau das. Auch ein Stundensatz fällt nicht vom Himmel. Den kann ich A, ausrechnen mit allen Fixkosten, die ich habe, und B, mit der Erfahrung, die ich habe, und C, und so weiter, was das Projekt eben verlangt. Und dann ist es eben genauso. Wie viel Zeit wird denn nicht bezahlt? Wie viele Ideen hatte ich schon, weil ich unter der Dusche stand, mit dem Hund draußen war, auf dem Fahrrad saß, auf dem Markt einkaufen war? Ja, was soll ich denn dann machen? Soll ich dann abrechnen? Markt, halbe Stunde plus Parken, 70 Cent? Was ein Blödsinn. Also, ne, geht nicht. Es funktioniert nicht. Und deswegen müssen sie halt klarkommen mit dem, was ich ihnen halt
hinlege. Ja, und ich finde, Stundensätze kann ich ja auch nicht mit anderen vergleichen. Natürlich hat der Friseur einen anderen Stundensatz nach außen wie du. Aber ich sage dann immer zu den Kunden so, okay, wenn ich jetzt 110 Euro in der Stunde verdiene und mein Konkurrent plus 90, ich aber vielleicht ein Drittel schneller bin als er,
ja,
woher willst du das wissen?
Richtig, genau das meine ich. Das ist einfach auch die brancheninternen Vergleiche. Deine Kollegin kostet aber genau das, nur 90 Euro. Ja, und jetzt? Also das sagt immer noch nichts. Das sagt einfach nichts. Ja. Das ist für unsere interne Kalkulation, brauchen wir Stundensätze, weil wir es ja irgendwie zusammenrechnen müssen. Aber eigentlich haben die weder in Angeboten noch auf Rechnungen noch sonst irgendwo was zu suchen. Es sei denn, es gibt ein Stundenkontingent. Ja, natürlich.
Ja, also ich packe ihn tatsächlich ja auch ins Angebot rein, den Stundensatz, damit ich einfach ein bisschen mehr Argumentationsspielraum habe, dass die Leute auch sehen, wo das Geld hinfließt. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber ja, wenn es irgendwie ein Pauschalpreis für ein SEO-Audit ist, dann packe ich den auch nicht mit rein.
Ich hatte das früher oft auch, also wirklich ganz, ganz früher, als noch sehr, sehr viele alles an Texten bei mir in Auftrag gegeben haben. Und dann kam halt auch mal, kannst du uns eine Postkarte texten? Ich hatte zum Teil Rechnungen über eine halbe Stunde Arbeit. Und dann haben sich die Leute gefragt, warum mein Stundensatz so viel höher ist als der von beispielsweise einem Grafikdesigner. Dann sage ich, ja Leute, weil halt der Auftrag an den Grafikdesigner meistens doch eher mehrere Stunden bis Tage umfasst. Und wenn ich einen Text mache von einer halben Stunde oder einer Stunde, ne, es ist einfach, das funktioniert so nicht. In der halben Stunde habe ich trotzdem angefangen, trotzdem läuft mein Rechner, trotzdem wird das, ach ja, oh, du, allergisches Thema für mich.
Ja, wann rechnet ihr eigentlich ab?
Viel zu spät, wie ich ja gesagt habe. Ich werde auch oft schon dran erinnert sogar. Willst du nicht mal eine Rechnung schreiben? Hm, ja, okay.
Also ich mache meistens, gerade bei größeren Projekten, immer eine Rechnung vorab, Anzahlung. weil ich einfach keine Lust mehr habe, in Vorleistung zu gehen und nichts dafür zu bekommen. Ich gehe auch nicht in den Laden und nehme irgendwas mit, ohne es vorher zu bezahlen. Und dann ist es auch für mich eine Sicherheit, dass das Projekt wirklich kommt und wirklich zugesagt ist. Die Leute haben dann schon quasi was gegeben und wissen, okay, das startet dann jetzt auch. Das ist für meine Planung auch voll wichtig. Und dann meistens nochmal eine weitere Rechnung, wenn das Projekt beendet ist. Außer das ist so ein richtig super langwieriges Projekt, wie zum Beispiel ein Katalog mit Produkten drin, der auch wirklich mal Wochen bis Monate in der Produktion dauert. Dann mache ich auch Teilrechnungen.
Ja. Ja, bei mir ist es so, wenn es ein Pauschalprojekt ist, außer ein SEO-Audit, da stelle ich immer danach die Rechnung. Aber wenn es ein Pauschalprojekt ist von der Website, dann mache ich 40% Anzahlung und 60% dann nach Go Live. Wenn es ein größeres Projekt ist, manchmal auch mehrere Teilschritte. Oder ich habe ja die Option, dass sie nach Stundenbasis abrechnen und dann am Ende vom Monat. Und ansonsten versuche ich schon immer regelmäßig im Monat abzurechnen. Aber klar, wenn, wie bei Sandra, gerade eine halbe Stunde für eine Postkarte zusammenkommt, dann schiebe ich das vielleicht auch und rechne das in einem halben Jahr ab. Ja. Weil, keine Ahnung, ich schreibe doch nicht ständig für ein paar Kleckerbeträge eine Rechnung. Das kostet ja auch Zeit und Geld und das ist total unwirtschaftlich.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Und oft sind dann KundInnen überrascht, wenn dann irgendwo, das haben wir doch schon vor Monaten gemacht. Ja, ne, so, also da lohnt sich dann auch eine Kommunikation dessen. Ich mache das noch nicht mit der Anzahlung, was unter anderem einfach am Umfang meiner Projekte lag. Ich will das aber unbedingt ändern. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Und ich finde es total clever oder eigentlich total logisch und frage mich, warum ich das nie gemacht habe. Mich haben zum Teil auch schon Menschen gefragt, wenn wir ein neues Projekt vereinbart haben, schreibst du mir dann gleich die Rechnung? Und ich immer, nee, wieso? Ich habe doch noch gar nichts gearbeitet. Also für mich war das so ein, ich muss erst Leistung erbringen und dann kriege ich Geld dafür. Aber dann habe ich immer mein Beispiel mit der Bäckerei gebracht. Ne? Wenn den Leuten die Brötchen nicht schmecken, kriegen sie auch das Geld nicht wieder. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Und dann habe ich irgendwann weitergedacht, ja, Moment. Aber die kaufen die Brötchen ja vorher und zahlen Geld dafür. Die holen ja nicht die Brötchen, essen die und sagen dann, okay, na gut, kriegst du jetzt Geld dafür. Also es ist, ja, ich habe das echt nie gemacht und frage mich bis heute, warum eigentlich, weil das ist nicht klug.
Ja, also bei mir weiß ich ja oft nicht, was es am Ende kostet. Und drum kann ich nur, wenn ich eine Pauschale habe, auch einen gescheiten Abschlag machen. Ich habe auch bei einem Kunde, das bringt mich zum nächsten Punkt. Okay, erst noch ganz kurz, zu wann stelle ich die Rechnung, will ich bloß noch loswerden. Ich habe noch keinen festen Rechnungstag und bei mir erschreckt sich das am Anfang vom Monat über mehrere Tage hinweg, bis ich endlich alle Rechnungen durch habe. Meistens bis zum 10., dann habe ich auch meine Steuer gemacht.
Ja, fester Rechnungstag, das steht bei mir auch auf der To-Do-Liste, das wäre echt irgendwie sinnvoll.
Ja. Genau, aber bringt mich nochmal zum nächsten Zahlungsbedingungen oder Zahlungsfrist. Ich hatte da tatsächlich letztens einen Kunde, der hat immer, also ich hatte 10 Tage bei ihm, das ist bei mir Standard. Ich hatte schon alles Mögliche ausprobiert. Ich hatte schon 14 Tage, da bin ich auf 7 Tage, jetzt bin ich bei 10 Tagen gelandet. Und die 10 Tage hat er nie eingehalten, also wirklich nie. Oft war es dann deutlich länger. Und dann habe ich ihm halt mal geschrieben und gefragt, was man da machen soll, ob man da eine konstruktive Lösung finden können. Und ich würde ihm auch 14 Tage anbieten, wenn ihm die 10 Tage nicht ausreichen. Und dann hat er halt zurückgeschrieben, dass in seiner Branche 30 Tage völlig legitim seien und dass er das doch vorschlagen würde. Ja, da habe ich drüber nachgedacht und bin relativ schnell zum Entschluss gekommen, bei allen anderen Kunden, da sind auch genug in seiner Branche dabei, funktioniert das. Wieso funktioniert das bei ihm nicht? Und auch in der Vergangenheit, wenn ich danach gefragt hatte, kam immer, Lisa, wir sind nicht so schnell. Und ja, ich verstehe das, wenn man nur einmal in der Woche Bürotag hat, aber dann müssten 10 Tage trotzdem passen oder auch 14 Tage müssten passen. Und ich habe ihm dann ziemlich deutlich geschrieben, also entweder wir machen 14 Tage, oder wir zahlen jetzt prepaid. Sprich, du sagst mir, was du haben möchtest, dann rechne ich mal prepaid was aus. Und sobald das Geld eingegangen ist, fange ich dann erst an mit der Leistung. Und was dann überfällig ist oder zu viel bezahlt worden ist, wird mit der nächsten Rechnung beglichen. Das können wir gerne so machen, aber es zieht sich dann halt. dann haben nichts mehr drauf geschrieben und die letzten beiden Rechnungen, die ich gestellt habe mit dem Zahlungsziel von 14 Tagen, wurden beide innerhalb von einem Tag bezahlt.
Ah, dann geht's ja doch.
Das habe ich mir dann auch gedacht. Dann liegt es nicht dran, dass wir nicht so schnell sind oder dass es nicht dran geht, sondern vielleicht hat sich da jemand gedacht, mit der Lisa, da kann man es ja machen. Ich soll jetzt keine Unterstellung sein, aber Fakt ist, es geht doch.
Ja, also ich hatte das auch. Also ich habe auch meistens 14 Tage. Ich habe einen einzigen Kunden, der es nie einhält. Da sind es mindestens immer so 3-4 Tage drüber. Also eigentlich sind es dann schon so fast 3 Wochen. Aber dann wird auch immer bezahlt. Ich habe mich da mehr oder weniger dran gewöhnt, weil ich weiß, dass die Mühlen mahlen da einfach ein bisschen langsamer, weil das auch noch durch andere Hände gehen muss und keine Ahnung. Bei einem anderen Kunden war das so, der hat so oft nicht richtig bezahlt und dann auch immer bei so kleinen Pipi-Beträgen, dass ich auch meinte, ich mache jetzt nur noch gegen Vorkasse, sonst funktioniert das nicht mehr. Und dann war das aber auch so, man hat dann die Vorkassenrechnung gemacht und dann kam auch vor lange nichts, obwohl das Projekt ja so eilig war. Und beim dann, ja, das muss so schnell fertig werden. Ich so, ja, du hättest die Vorkasserechnung vielleicht mal schnell bezahlen. So, ja, okay, dann mache ich das schnell. So, dann kam das Geld, dann musste ich das schnell umsetzen. Und das war halt auch voll kacke zum Arbeiten. Und irgendwann ist der Kunde auch nicht mehr mein Kunde gewesen, weil, ne, aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich, weil die Rechnungen nie bezahlt wurden und ich keine Lust mehr hatte, für, keine Ahnung, 60 Euro ständig hinterher zu rennen. Das ist ja auch voll viel Arbeit. Allein dafür hätte man dann schon direkt 100 Euro berechnen können. Und dann, ja, das ist ja auch so teuer und also solche Leute dann direkt weg. Aber es ist halt voll gut, dass dein Kunde dann jetzt anscheinend doch hinbekommen hat, zu zahlen pünktlich.
Ja, ich glaube, das muss man sich selber mal im Kopf klar zu werden. Natürlich hätte ich da einlenken können, aber ich war dann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, bei allen anderen klappt es, bei ihm klappt es nicht. Entweder er ist mit meinen Zahlungsbedingungen einverstanden, weil das sind ja meine Zahlungsbedingungen, die ich rausgebe, oder es funktioniert halt nicht zwischen uns.
Ja, definitiv. Ja. Ich hatte früher auch 30 Tage und habe dann irgendwann gedacht, nö, ist mir zu lang. Hab geguckt, was andere so machen. Und dann war irgendwie so der grobe Durchschnitt, waren dann 14 Tage, das habe ich jetzt auch drin. Weil ich ansonsten, also manchmal auch 7 Tage, das finde ich sehr knapp. Und es gibt eh die, die sofort zahlen, denen ist es immer egal, weil sie einfach am nächsten Tag bezahlen. Und es gibt die, die es immer ausreizen. Also das, ja, ich, ja. Einmal hatte ich es, das ist allerdings wirklich schon wahnsinnig lange her. Da habe ich echt gedacht, ich falle vom Stuhl. Da habe ich meine Rechnung gestellt und ich biete kein Skonto, weil ich bin halt eine Person und das ist einfach Blödsinn. Und die haben einfach die Rechnung bezahlt und haben sich selbst 2% Skonto abgezogen. Und dann habe ich gemeint, Leute, ich habe es erst gar nicht gerafft. Ich habe gemeint, Leute, da fehlt einfach, ihr habt zu wenig überwiesen. Ja, nee, wir haben das Konto abgezogen, das ist bei uns so üblich. Und sag, weil du gerade gesagt hast, nicht deine Zahlungsbedingungen. Ich so, Moment, Moment, aber ich biete gar kein Skonto. Ja, aber bei uns ist das so üblich. Hä? Was?
Das ist so dreist.
Ja, aber das ist in der Bau- und Handwerkerwelt tatsächlich sehr verbreitet.
Ja, das mag ja sein, aber solange ich das nicht anbiete.
Ja, ja, aber da war die Frage, war das in der Bau- und Handwerkerwelt?
Nein.
Okay. Nein. Bei mir haben es auch schon viele versucht. Oder einer hat mal gesagt, also entweder du bietest mir 2% Skonto an und ich zahle sofort, oder ich nutze das Zahlungsziel aus. Okay, dann nutzt das Zahlungsziel.
Also, oh Mann.
Ja.
Oh, ja, 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 also okay. Da gibt es ja eben auch schon Laien.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel dann sowas habt, dass ein Kunde nicht zahlt, wann schreibt ihr Mahnungen? Oder schreibt ihr überhaupt Mahnungen?
Ich habe ein ähnliches Gefühl über den Rechnungen. Das ist immer noch so ein Irr, aber ich müsste dann mal, meistens schreibe ich eine nette Erinnerung, wenn es auch vor allem KundInnen sind, mit denen ich öfter arbeite, wo ich genau weiß, ist es jetzt einfach untergegangen. Dann brauche ich auch viel zu lang, bis mir überhaupt auffällt, obwohl mein System mir immer schreit, hey, übrigens, da ist was überfällig und mich jeden Tag anschreit, aber ich, da brauche ich auch zu lange noch, ja.
Also Mahnungen schreiben fällt mir einfacher, als Rechnungen zu schreiben. Das liegt aber auch daran, dass ich mir da im LexOffice ein schönes Textchen hinterlegt habe und dann ist das tatsächlich nur noch ein Klick, die rauszusenden. Und ich mache das nach Gefühl. Wenn das jetzt ein Kunde ist, der zahlt sonst immer blitzschnell und da dauert es jetzt halt etwas länger. Ja, dann warte ich halt vielleicht auch noch eine Woche, bis die Mahnung kommt oder frage im nächsten Call nach, hey, ist die untergegangen? Und ansonsten, bei manchen Kunden mache ich das sehr rabiat. Sobald überfällig kommt die Zahlungserinnerung. Und dann kommt nochmal eine und nochmal eine. Und ich hatte ja auch mal eine Kundin, die hat 3 Monate gebraucht, bis der bezahlt hat. Und da liegt es nicht dran, dass sie kein Geld hatte, sondern die war einfach so verpeilt, dass ich sie immer wieder dran erinnern musste. Und da war ich dann kurz davor zu überlegen, ob ich hier jetzt eine Mahnung mit Zinsen und Co.
Ja.
Aber habe ich noch nicht gemacht.
Ein einziges Mal hatte ich den Fall, auch schon lange her, dass die Kundin einfach gar nicht bezahlt hat. Auch geghostet hat, also einfach nicht mehr da war. Ich habe dann eine Mahnung geschrieben, ich habe noch eine Mahnung geschrieben, ich habe den üblichen Weg, ich habe das dann, oh Gott, was ist dann der nächste Schritt? Dann kann man das über diese offizielle Stelle, eine offizielle, habe ich vergessen, wie das Ding heißt, schicken. Der nächste Schritt wäre dann eine Klage gewesen, die ich aber im Zweifel hätte finanziell tragen müssen. Das wusste die auch ganz genau, deswegen hat sie einfach auf nichts reagiert. Also auch nicht auf dieses offizielle, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Man kann das dann eben an eine offizielle Stelle geben, damit da nochmal gesagt wird, so hier. Es bringt halt aber nichts, weil sie kann es ja ignorieren und danach müsste ich klagen und das war ein Betrag von, weiß nicht mehr, 600 Euro vielleicht. Also war auf jeden Fall unter 1000, wo ich gesagt habe, das ist es nicht wert. Und das wusste die auch. Hat auch bis heute nie gezahlt, also ich bin auf dem Geld sitzen geblieben.
Boah, sowas finde ich.
Und die Sachen wurden verwendet. Aber was willst du machen?
Ich habe, glaube ich, einmal eine Mahnung geschrieben. Auch an besagten Kunden, der nicht mehr mein Kunde ist.
Ich erinnere mich dran.
Aber da war da auch schön Mahngebühren alles drauf. So nach, ich habe recherchiert, wie viel man da so machen kann und so, habe das dann so gemacht. Und dann, selbst dann kam das Geld noch zu spät. Ja. Aber es kam wenigstens. Aber das war weniger.
Mit den Zinsen dann aber.
Ja.
Okay.
Ich habe extra nochmal richtig dick drunter geschrieben, inklusive aller Kosten, Zinsen. Dadurch, dass ich jetzt auch noch die Mahnung schreiben musste, hatte ich ja Arbeit damit und so weiter und so weiter. Und dann war das am Ende für einen Kleckerbetrag fast das Doppelte.
Ja.
Und dann wurde bezahlt. Aber ich hatte ja auch Arbeit damit.
Ja. Ich weiß.
Es ist schwierig. Aber weißt, wenn mal einer zu spät zahlt, der sonst immer gut zahlt, dann sage ich einfach gar nichts. Das
ja.
Passiert mir ja auch mal irgendwie hier, wenn ich bei Zalando oder Co. bestelle. Dann ist es halt so. Aber manche nutzen das einfach systematisch aus. Und natürlich hat es auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun, wenn man das Geld auf dem Konto behält, solange es geht und alles. Das verstehe ich ja. Aber wir sind eigentlich nicht in diesen Preisstrukturen unterwegs, wo das so marginal viel ausmacht. Da finde ich es besser, wenn man einfach gleich bezahlt.
Ja.
Oder halt innerhalb der Frist.
Genau, zumindest innerhalb der Frist. Ich meine, manchmal passt es ja wirklich gerade nicht. Und wenn dann irgendwie noch Wochenende, Feiertag, sonst irgendwas, weil, ne, das ist ja dann auch immer noch mal sowas. Aber wir haben auch irgendwann, ich weiß gar nicht, das ist so ein unausgesprochener Kodex, aber unter uns Solo-Selbstständigen wird immer sofort bezahlt. Ja,
habe ich auch das Gefühl.
Ja, voll. Also das ist auch mein Empfinden, ja.
Ja. Wie verschickt ihr die Rechnung?
Ja, mittlerweile, dank Lexware Office, keine Werbung, geht es ja dann Gott sei Dank ziemlich easy. Also in meinem alten Programm ging das auch schon easy. Da war es auch hübscher als jetzt. Aber schlussendlich muss eine Rechnung nicht hübsch sein, auch wenn das meinem ästhetischen Auge etwas wehtut.
Ja.
Und das ist schon angenehm, wenn halt alles automatisch geht und man einfach tüp, 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 klick, bums, fertig. Und per E-Mail.
Hey, jetzt meckert nicht rum. Wir können jetzt in Lexware Office auch Bold-Texte und Kursivschriften hinterlegen und listen.
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das geht. Angeblich direkt im Text, den man dann da in sein Dokument reintackert, kann man das so auswählen. So wurde es mir zumindest mit einem Pop-up angezeigt.
Ja.
Klappte bei mir bis jetzt noch nicht.
Okay, also ich habe es gestern schon das erste Mal gemacht.
Vielleicht muss ich es nochmal testen und es war bei mir noch nicht so richtig ausgerollt. Keine Ahnung. Ja.
Es ist im Beschreibungstext drinne. Unten, also nicht oben im Feld. Aber guck's mal an, das funktioniert.
Irgendwie. Ich musste auf jeden Fall sehr lachen, als die Nachricht kam. Und da habe ich auch gedacht, herzlichen Glückwunsch, ich schicke euch einen Straußblumen, dass ihr jetzt.
Ja, das ist doch gut, dass sie es weiterentwickeln.
Ich finde aber auch heutzutage, gerade jetzt, wo fast jeder Echtzeitüberweisung hat, auch bei teilweise Firmenkonten, eigentlich keine Ausrede mehr zu sagen, ja, ich habe es noch nicht geschafft in 2 Wochen. Also, und auch bei unseren Rechnungen mittlerweile sind ja sogar QR-Codes drauf,
ja,
wo du einfach nur in dein Handy scannen und direkt überweisen kannst.
Ja.
Das ist einfach kein gutes Argument mehr.
Ja, ja, aber wir haben nur jeden zweiten Monat jemand in der Buchhaltung da, der das macht.
Hör auf, ja. In Ordnung. Also ja, das finde ich aber auch. Also ich finde, das ist so weit fortgeschritten mit den QR-Codes und mit, weiß ich nicht, PayPal, wenn man das will. PayPal, habe ich jetzt gelernt, heißt es. Das ist schon einfacher als früher. Wenn ich mir überlege, ich habe viele, viele Jahre Briefbogen gedruckt, damit ich Rechnungen per Post ausschicken kann, weil zum Teil die KundInnen darauf bestanden haben, gesagt haben, wir brauchen das für die Buchhaltung, bitte ausgedruckt per Post, dass wir einen Stempel drauf machen können, dass wir es abhelfen können. Und Jahre, Jahre habe ich per Post Rechnungen rausgeschickt. Das war für mich ein inneres Blumenpflücken, weil ich meine toll gedruckten Briefbögen verwenden konnte. Aber eigentlich war es ja total der dämliche Aufwand, meine Güte.
Habe ich noch nie gemacht. Also ich mache es entweder direkt aus dem Buchhaltungsprogramm raus oder halt in einer separaten E-Mail. Wenn ich gerade irgendwie noch ein paar Zellen dazu tippen will, dann packe ich es auch da rein. Und wenn ich es aus dem Buchhaltungsprogramm rausmache, dann habe ich mir sogar mittlerweile eine Fußzeile angelegt, wo ich Angebote von mir präsentiere.
Darf man ja? Ich dachte immer, das darfst du nicht als für Werbung benutzen, weil DSGVO-Paragraph habe ich vergessen.
Okay, da muss ich mal nachgucken, aber bei den Rechnungen unten steht halt bloß einfach, hey, hier, guck mal auf meiner Website noch rum, da gibt es das und das.
Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß
eine Signatur, also in der E-Mail, nicht in der Rechnung.
Ja, ja, ist mir schon klar, aber eben E-Mail-Signatur. Also ich erinnere mich, dass ich 2018, was allerdings jetzt auch schon 8 Jahre her ist, das machen wollte und dann gelernt habe, dass aus DSGVO-Sicht, wobei die ja auch immer so und so ausgelegt werden kann, ich das nicht darf, weil das ist ja dann wieder ein anderer Zweck. Und das ist dann halt, ne, du verschickst eine Rechnung und versuchst das gleich noch zu benutzen, um Werbung zu machen.
Ich glaube aber, da das dann ein Kunde von dir ist und du eh schon in dem im Austausch stehst und es im meisten Fällen wahrscheinlich um eine Leistung geht, die auf den Sachen aufbaut, die du eh schon mit dem gemacht hast, ist es, glaube ich, nochmal wieder was anderes.
Und manchmal schickst du ja auch eine E-Mail mit Inhalt, wo nicht nur die Rechnung drin ist.
Ich sag's nur.
Ja, müssen wir noch mal recherchieren.
Ja, das sollen wir mal eine DSGVO-Folge machen. So nach 8 Jahren wäre das doch mal ein guter Refresh.
Könnte man vielleicht auch mal machen mit Fails, wo man in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Ich meine auch Thema Cookie-Banner, Tracking, Newsletter, was man da schon überall rechtlich beachten musste.
Google Fonts. Also, ja, ja, gute Idee. Müssen wir uns gleich notieren.
Könnte aber ein bisschen trockenere Folge werden.
Stimmt.
Vielleicht laden wir uns jemand ein, der sich aufkennt, dann wird es weniger trocken.
Ja, das sollten wir.
Jetzt wollte ich noch irgendwas fragen zu Rechnungsversand, hab's aber vergessen. Verdammt, was war das denn? Weiß ich nicht mehr. Ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm, dass ich mit dem neuen System mir auch keine Gedanken mehr machen muss, wo ich die Sachen ablege. Weil das war ja auch immer so ein, okay, ich brauche irgendwo eine Ablage für all die Rechnungen. Okay, mein altes System war da jetzt ziemlich clever, trotzdem musste ich es halt machen. Aber wie macht ihr das? Legt ihr das nochmal separat ab, dass ihr ein Backup habt oder lasst ihr das einfach im Programm?
Ich lasse im Programm und weil es ja eh versendet worden ist, da lasse ich die Kopie auch immer an mich versenden, habe ich es noch zusätzlich im Postfach.
Die Mail wiederum, die lösche ich dann und nehme aber das Dokument aus der Mail und lege das dann ab. Also nee, so mache ich es dann.
Ich lasse die Mail, dann kann ich nämlich nochmal nachgucken, wenn die war, falls jemand nachfragt.
Ja. Gut. Das da wiederum sage ich dann, okay, das kann ich auch nachgucken, wenn ich es. Also im Normalfall versende ich an dem Tag, also das Rechnungsdatum der Rechnung ist der Tag, an dem ich die Rechnung rausschicke. Also ich schreibe nicht vorher eine Rechnung und schicke sie dann übermorgen. Deswegen.
Ja, ich mache das auch so und lasse die Kopie auch an mich schicken und die E-Mail, die ich dann in Kopie bekomme, packe ich in mein Mailprogramm in den Kundenordner. Die habe ich auch alle sortiert und dann ist es da einfach drin.
Das ist mir zu groß. Die E-Mails lösche ich immer.
Ja. Gut. Habt ihr sonst noch irgendwas zu Rechnungen, Paketen, Preisen, Warnungen, was euch gerade einfällt?
Lass mich nachdenken.
Also, wir haben ja viel darüber gesprochen, warum wir Stundenpreise nicht so geil finden. oder oft eigentlich Quatsch sind. Aber das schließt ja dann eigentlich auch schon mit ein, dass Pakete oft einfach besser sind. Oder habt ihr da noch irgendwie was, wo ihr sagt, das sollten die Leute vielleicht noch wissen bei Paketpreisen?
Also ich habe noch eine Frage an euch. Es kommt mir jetzt gerade so. Wenn ihr einen Paketpreis gemacht habt, rechnet ihr immer den Paketpreis ab? Weil auch der Paketpreis ist ja intern bei mir kalkuliert aus Stunden. Und wenn ich dann merke, oha, ich habe nur die Hälfte gebraucht, was macht ihr dann?
Wenn ich Paketpreis anbiete, rechne ich Paketpreis ab.
Ja,
wenn ich Stunden anbiete, rechne ich Stunden ab.
Ja, sehe ich auch so, weil ich weiß, dass es andere anders handhaben, die auch bei Paketpreisen sagen, hey, aber das sind ja noch Stunden übrig, können wir da nicht noch irgendwas machen? Also Leistung erbringen für das, dass dann das Paket abgerechnet wird.
Ich mag
das nicht.
Ich habe zwei Varianten. Ich habe einmal Paketpreis, zum Beispiel wirklich Logo, das ist dann wirklich ein fixer Preis und dann bleibe ich da auch bei. Aber dann habe ich zum Beispiel auch den Fall, dass es teilweise größere Projekte sind, wo ich natürlich auch in dem Sinne ein Paket anbiete, aber dann auch mit der Information, hey, das ist nur ein Kostenvoranschlag, nach bestem Gewissen und Wissen kalkuliert, sollte das ganze Projekt, weil das noch so, ich sag mal, unübersichtlich ist, doch deutlich mehr Aufwand bedeuten. Also ich sitze da zum Beispiel mehr Stunden dran oder so, als es ursprünglich geplant war, dann berechne ich die nochmal nach. Und dann schreibe ich auch den Stundensatz von mir nochmal mit rein, damit die Leute dann Bescheid wissen.
Und das mache ich auch.
In den wenigsten Fällen brauche ich das. Also außer es sind so richtig riesige Projekte, wie zum Beispiel wirklich ein Katalog, wo plötzlich doch nochmal alles umgeworfen wird. Da kann man ja vorher auch nicht mit rechnen. Dann kommt das auch mal vor, dass ich dann nachberechne tatsächlich. Aber bei so fixen Sachen wie einem Logo zum Beispiel mache ich das nicht, weil das ja dann auch meistens noch wieder eingebunden ist in ein größeres Paket sozusagen. Und dann rechnet sich das, selbst wenn ich da vielleicht mehr Zeit brauche, am Ende des Tages trotzdem mit den anderen Angeboten, die da noch mit reinfließen, also mit den anderen Produkten, die da quasi ins Gesamtpaket mit reingehen.
Ja, so. Also ich habe den Zusatz bei meinen Paketpreisen auch immer dazu. Wenn es deutlich mehr Aufwand wird, dann kommuniziere ich das erst. Also dann schreibe ich, hey, hier, wir sind jetzt hier angelangt, was machen wir jetzt? Und dann lasse ich mir das freigeben. Aber wenn es deutlich mehr ist, weil es ist ja auch nicht mit einkalkuliert, also wieso sollte ich das dann auf meine Kappe nehmen? Und ja, wenn jemand halt anstatt 5 Seiten 7 will auf der Website, dann rechne ich die 2 Stunden extra. Oder die 2 Seiten extra. Natürlich, wenn ich jetzt sage, da fällt wieder was anderes weg und dann kommt es aufs Gleiche raus, dann passt es für mich.
Ja.
Aber ich gucke natürlich schon, dass ich im Angebot bleibe.
Ja, und das ist dann, also ich verstehe das schon, wenn dann jemand sagt, okay, ich habe einen Paketpreis gemacht für das und das und ich bin deutlich drunter und hätte jetzt noch Ressourcen, um noch andere Dinge zu tun. Kommt dann auch ein bisschen auf die Beziehung zum Kunden an. Das, ja, entscheide ich dann auch von Fall zu Fall. Aber im Normalfall sage ich, das ist die Kalkulation. Du hättest ja auch nach Stunden machen können. So ist jetzt das Paket. Ende.
Wie macht ihr das mit Kommunikation? Wie rechnet ihr die ab? E-Mails, Telefonate und so weiter und so fort. Und rechnet ihr die überhaupt ab?
Ja, auf jeden Fall. Gehört für mich alles ins Projektmanagement. Den Fehler habe ich lang genug gemacht, das nicht mit abzurechnen. Habe irgendwann gedacht, ich bin doch dumm. Also, weil das gehört einfach dazu. Das wäre ja wie in der Agentur einfach die Projektmanagementstelle, die ja auch bezahlt wird. Und deshalb kommen 2 Positionen bei mir immer auf jedes Angebot, also nicht auf das Angebot einzeln ausgewiesen, sondern ich rechne mit rein, A, Projektmanagement und B, der Puffer, den ich meinen Value-Puffer nenne, Erfahrung plus, okay, es muss wahrscheinlich nur ein bisschen höher sein. Das kommt bei mir immer mit drauf, sind immer zwischen, ist schwierig zu sagen, ist sehr unterschiedlich, aber ein paar Prozent sind es immer. Und eben das Projektmanagement und da gar nicht so wenig, weil ja, können wir doch nochmal telefonieren, können wir doch nochmal einen Call machen, können wir doch nochmal, ja, nein.
Ja, aber wenn ich jetzt eine 2-Minuten-E-Mail schreibe.
Ah ja,
natürlich. Nee, die ist nicht drin bei mir.
Gut, ganz das war meine Frage.
Das ist ja dann aber auch, also das ist dann ja auch irgendwann dieses, ja, okay, wie gestalte ich mein Business? Also das ist auch die Sache mit angefangene Viertelstunde und so. Also klar, wenn ich natürlich in der Woche 10-mal 2-Minuten-Calls habe, weißt du,
Leber summiert sich auf, Kleinvieh macht auch Mist.
Genau, ja. Genau. Aber im Normalfall ist es einfach ein Bauchgefühl, wo ich sage, oh komm, dieses eine schnelle, hä, verstehe ich nicht den Einsatz, können wir da nochmal, was hast du damit gemeint? Jo, wirklich, ist in Ordnung. Dafür vergesse ich irgendwann beim nächsten Mal halt sofort das Ding zu stoppen. Weißt du, dann. Also ab einer Viertelstunde tracke ich drunter, fällt's oft. Also es kommt drauf an, was es ist. Und wenn ich weiß, dass das noch ein paar Mal passiert, also wenn ich an einem Projekt sitze und ich weiß, die andere Person auch und wir basteln, weiß ich nicht, eine Präsentation zum Beispiel. Und ich weiß genau, wir haben jetzt telefoniert, wir werden noch dreimal telefonieren. Dann gucke ich da schon, okay, kann ich da dann pauschal zum Schluss sagen, okay, war jetzt eine Viertelstunde Aufwand. Vielleicht waren es dann nur 10 Minuten, vielleicht waren es 20, I don't know.
Ja. Dann habe ich auch noch eine Frage an euch, wenn wir gerade dabei sind. Wenn zum Beispiel Kommunikation alles einkalkuliert ist, ins Paket zum Beispiel, und ich das nicht einzeln ausweise, sondern am Ende da einfach nur steht, Projekt XY kostet das und das, hier ist die Rechnung, bitteschön. Dann müssen ja theoretisch alle Leute, die mich beauftragen und ich glaube auch Leute, die Sandra beauftragen, bei Lisa bin ich gerade nicht sicher, die können zur Sozialabgabe zahlen. Und die fällt ja eigentlich nur an auf kreative Leistungen, nicht aber auf Kommunikation. Ist es dann okay, das alles zusammenzurechnen, weil am Ende des Tages macht die Kommunikation im Braten nicht fett und es ist vielleicht eine Stunde von einem Projekt, was am Ende 8 Stunden gedauert hat oder 9, würdet ihr das trotzdem einzeln dann auf die Rechnung packen oder das erwarten, dass man das macht, oder würdet ihr sagen, komm, egal?
Kommt ein bisschen drauf an, auf die Größe des Projekts. Also wenn ich ein Projekt habe, was insgesamt einfach nicht so groß ist, dann finde ich, gehört eine Abstimmung, ein Call, ein Telefonat, ein was auch immer, irgendwie immer auch mit in die kreative Arbeit. Wenn es wirklich ein sehr, sehr großes Projekt ist, auch mit mehreren Menschen, und ich weiß genau, dass da viel Administratives stattfindet, wie können wir übers Timing sprechen, können wir, was weiß ich, uns intern nochmal abstimmen, wer was macht oder blablabla, dann weise ich tatsächlich gesplittet auf. Also dann steht auch auf der Rechnung Organisation und Kreation.
Ja, okay, weil so handhabe ich das aktuell quasi auch. Wollte ich noch mal eure Meinung zu wissen, weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Thematik, die dann noch zusätzlich dazu kommt.
Bei mir übrigens nicht. Ich mache Technik.
Ja. Ja, stimmt, das ist was anderes.
Da habe ich aber gleich noch eine
Zusatzfrage. Ich habe ein Gewölbe. Ich zahle auch Gewölbesteuer.
Ja. Das ist nochmal ganz anders, ja.
Du Arme.
Okay, aber Anschlussfrage in Sachen Künstlersozialkasse und Künstlersozialabgabe. Das geht jetzt dann halt nur an dich, Jenny. Bitte mal leid, Lisa. Informierst du neue KundInnen darüber, dass sie da zahlungspflichtig sind?
Oft nicht, weil ich es einfach vergesse und weil es tatsächlich nicht in unsere Pflicht fällt, das zu tun. Ich habe mir das vor einer Weile auch noch mal gründlich überlegt und auch viel darüber gelesen. Und tatsächlich wird empfohlen, das auch gar nicht, also war zumindest der Tenor, habe ich so wahrgenommen, das nicht unbedingt zu machen, weil das immer krasse Diskussionen mit sich bringt, weil die meisten Leute es einfach nicht verstehen, warum sie für was bezahlen sollen, wo sie nicht selber versichert sind oder in irgendeiner Form damit zu tun haben. Da muss man denen das natürlich alles erklären. Auf der anderen Seite, wenn du es vorher machst, wird die Person natürlich nicht überrumpelt. Und wenn du ja nicht zu viele Beträge hast im Jahr, wo du was bezahlen musst, also ich glaube, wo ist die Grenze aktuell?
Einer. Es geht um regelmäßige Beauftragung und regelmäßig startet ab 2-mal.
Genau, und es geht aber auch, glaube ich, soweit ich das weiß, auch um einen gewissen Betrag, den man nicht überschreiten darf. Ich glaube, 450 ist noch Kulanz und das ist dann egal, aber alles drüber, da musst du dann diese Abgabe zahlen. Und am Ende des Tages ist es aber trotzdem ja oft so, auch wenn die Leute dann sagen, dann wird das ja noch mal teurer für mich. Geh mal zu einer Agentur. Da hast du zwar keine Künstlersozialabgabe, allerdings sind Agenturen so oft teurer als wir Freelancer oder wir Solo-Selbstständigen, dass sich das dann am Ende des Tages auch nicht in dem Sinne finanziell anders darstellt, sondern vielleicht sogar noch teurer.
Ja.
Und das sind dann ja immer diese Argumente. Warum muss ich das denn zahlen, wenn ich mit dir arbeite, aber nicht, wenn ich mit einer Agentur arbeite?
Ja, da zahlst du
den schwieriges Thema.
Extrem schwieriges Thema, wäre auch eine eigene Folge wert, aber dann müssen wir die zu zweit halten, das wollen wir nicht.
Ja, vor allem, ich meine, wir zahlen die selber ja auch. Also wir sind Mitglied und zahlen, Aber zusätzlich zahlt man ja auch noch die Gebühr, wenn wir auch jemanden beauftragen.
Genau, und um das nur einmal für alle HörerInnen klarzustellen, es hat nichts miteinander zu tun, ob wir Mitglied sind und ja, ob du Künstlersozialabgabe bezahlst. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die haben nichts, gar nichts miteinander zu tun. Ich sag's nicht, weil ich der Meinung bin, ich bin nicht in der Pflicht, Leute über ihre Steuerpflicht aufzuklären. Ich muss denen ja auch nicht sagen, dass sie Einkommensteuer, Lohnsteuer, Gewerbesteuer, sonst was für Steuer bezahlen müssen.
Ja. Ja, an dieser Stelle hatte leider das Mikro von Lisa einen kleinen Aussetzer und der Rest der Folge hat irgendwie so gar keinen Sinn mehr ergeben. Deswegen sorry an der Stelle für die Unannehmlichkeiten. Nächste Woche dann hoffentlich wieder ohne technische Probleme. Aber ich denke, wir haben auch eigentlich jetzt alles gesagt zum Thema Angebote, Rechnungen und so weiter. Und ich hoffe, du kannst viel daraus mitnehmen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann.